Herzlich willkommen bei Talk und Musik. Am Donnerstagmittag sagt Ihnen Solveig Faustmann. Heute dürfen wir in Radio Horeb wieder eine Pfarrei der Woche präsentieren. Das ist eine Pfarrei irgendwo in ganz Deutschland, die wir Ihnen, liebe Hörer, im Radio vorstellen wollen, um dann am Sonntag zusammen den Radiogottesdienst zu feiern mit dem Pfarrer und der Gemeinde vor Ort und mit Ihnen, liebe Hörer, im Radio. Heute sind wir im Bistum Regensburg, und zwar nicht weit der Bistumsstadt. Nordöstlich von Regensburg befindet sich der Ort Tegernheim, und hier haben wir die Pfarrei Mariä Verkündigung zu unserer Pfarrei der Woche gewählt. Diese Pfarrei wird uns der Pfarrer vorstellen, das ist Andrzej Kuniszewski. Er ist seit 8 Jahren hier Pfarrer in dieser Pfarrei und wird am Freitagabend einen Radiogottesdienst mit uns feiern, also morgen Abend um 18.30 Uhr, den Gottesdienst zum Sankt Christophorustag, und am Sonntag unseren regulären Gottesdienst zur Pfarrei der Woche wird sein Pfarrvikar Basil Irutayasami mit uns feiern, denn Pfarrer Kuniszewski befindet sich dann schon im wohlverdienten Urlaub. Wir begrüßen zunächst Pfarrer Kuniszewski in unserer Sendung. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Ja, grüß Gott, herzlich willkommen in unserer Pfarrei.
Vielen Dank, Herr Pfarrer, das ist schön. Ja, wir sind hier also in Bayern, in der Oberpfalz, und dürfen wir Sie bitten, dass Sie sich erstmal selbst unseren Hörern vorstellen mit ein paar Eckdaten aus Ihrem Leben. Wo kommen Sie her? Wann wurden Sie geweiht? Wenn Sie wollen, wie alt sind Sie? Erzählen Sie uns doch ein paar Stationen Ihres Lebens.
Mein Name verrät es, dass ich kein Bayer bin. Ich stamme aus Polen. Dort wurde ich ausgebildet. Dort empfing ich die Weihe 1985. Und heuer gehe ich schon auf das 60. Lebensjahr zu. Und seit fast 30 Jahren diene ich im Bistum Regensburg.
Wie viele Pfarreistellen hatten Sie denn schon in Ihrem Pfarrerleben?
So viel ist es nicht, aber das ist schon mein 10. Wohnsitz. Als Pfarrer, da ist es die dritte Pfarrstelle.
Und glaube ich, wie lange sind Sie denn hier schon in der Pfarrei Mariä Verkündigung?
Das ist das 8. Jahr.
Sie sagen, Sie kommen aus Polen. Polen ist ja ein sehr großes Land. Aus welchem Landesteil kommen Sie?
Allen ist bekannt die Stadt Danzig. Aber meine Heimatstadt ist Pelplin, etwas 40 Kilometer südlich, mit wunderbaren ehemaligen Zisterzienserkirche.
Und da hat es Sie aus Polen nach Deutschland verschlagen. Wie kam denn das? War das geplant, gewollt von Ihrer Seite? Oder hat es jemand vorgeschlagen?
Nein, geplant war es nicht. Ich wurde 87, 2 Jahre nach meiner Priesterweihe und 2 Jahre Kaplanstelle, nach Rom geschickt zum weiteren Studium im Kirchenrecht. Dort studierte ich an der Lateran-Universität. Und 1991 wechselte ich nach Deutschland, nach 4 Jahren Studium, um meine Deutschkenntnisse zu verbessern, und bin ich so stecken geblieben.
Wo kamen die denn her, die Deutschkenntnisse?
Zuerst habe ich schon an der Schule gelernt, im Lyzeum, das entspricht in Deutschland Gymnasium, 4 Jahre Deutschunterricht und dann später schon hier Praxis.
Und Italienisch haben Sie dann auch noch gelernt?
Na, das war notwendig. Verbunden mit dem Studium. Da haben wir Möglichkeit gehabt, einen Kurs abzusolvieren, 2 Monate in Perugia, bevor man das Studium begonnen hat.
Aha, ja, wunderbar. Also Sie sind wirklich herumgekommen. Schön, dass Sie hier aushelfen. Es ist ja außergewöhnlich, dass in Ihrer Pfarrei hier Sie also 2 Priester sind aus anderen Ländern, die hier Dienst tun. Ihr Pfarrvikar ist ein Inder, der wird uns am kommenden Sonntag die Radiomesse zelebrieren. Pfarrvikar Basil Irutayasami. Wie ist denn das? Ist es schwierig, wenn man aus verschiedenen Nationalitäten zusammen ein Pastoralteam bildet?
Schwierig, das würde ich nicht nennen. Es ist interessant. Man ergänzt sich. Natürlich sind ganz andere Kulturenkreise und Vorstellungen, aber wir leben in einer und derselben Kirche. Also es gibt viel mehr, was uns verbindet, als trennt. Ich kann es mir vorstellen, als ich aus Polen gekommen bin, mit meinen Vorstellungen von der Kirche, beziehungsweise mit Brauchtum und auch mit besonderen Andachten, die typisch für die Polen sind, und dann ist hier in Bayern, dann war es für mich, sagen wir so, ein Entdeckungsland, aber wahrscheinlich war ich auch für meine Mitbrüder etwas fremd und mussten sie sich doch überwinden, um mich zu akzeptieren. Vielleicht, die Überwindung hat sie nicht viel gekostet.
Also Sie analysieren das ja sehr gekonnt. Ja, jetzt haben wir Sie ein bisschen kennengelernt. Vielen Dank. Jetzt möchten wir eigentlich auch hier die Gemeinde Tegernheim und ihre Pfarrei kennenlernen. Was für ein Gebilde ist denn Tegernheim? Ist es eine Stadt?
Nein, es ist weiterhin ein Dorf, nicht einmal Marktrechte besitzt Tegernheim, obwohl es schon an die Stadt Regensburg gewachsen ist. Viele, die hier wohnen, arbeiten in Regensburg, sind viele Leute mit Studium, Universitätsausbildung, also viele Ingenieure, Techniker, die bei Krones oder Conti angestellt werden. Viele arbeiten auch in der Verwaltung, Stadtverwaltung, viele Lehrer. Und dann gibt es den alten Kern, noch vor vielleicht 60, 70 Jahren, da war es noch eine Dorfgemeinde, richtige Dorfgemeinde. Und die Strukturen eines Dorfs hier sind Gott sei Dank bis heute noch geblieben. Wir haben noch einige Vereine, kirchliche Vereine, aber auch weltliche Vereine, die natürlich auch das Leben in unserer Pfarrgemeinde bereichern. Eigentlich, wir ergänzen uns. Und ich bin froh, dass diese Strukturen noch hier vorhanden sind.
Ja, man hat den Eindruck, eine merkwürdige Mischung zwischen Stadt und Land ist hier in Tegernheim. Einerseits fast als Vorstadt von Regensburg, auch mit vielen neuen Häusern, die gebaut worden sind so in den letzten Jahrzehnten. Und andererseits die dörfliche Struktur der Vereine und die alte Kirche. Die Kirche ist ja viel, viel älter als all die Häuser hier.
Ja, schon über 1000 Jahre steht sie da, wenigstens der Kirchturm, wo die erste Kapelle dann untergebracht war. Und dann in Gotikzeit wurde ein Teil angebaut und letzter Anbau fand vor 2 Jahren. Aber dazwischen gab es noch 50er Jahren dann Erweiterung, große Erweiterung der Kirche. Wir dagegen während der letzten Sanierung der Kirche haben wir nur ein Portal angebaut.
Nur ein Portal angebaut. Also eine baufreudige Gemeinde. Das Rathaus ist auch ganz neu und himmelblau angestrichen. Gibt es denn überhaupt noch irgendwelche alten Häuser hier in Tegernheim?
Na, die Pfarrkirche ist mit Abstand das älteste Gebäude. Dann haben wir einige Gebäude noch aus dem 19. Jahrhundert, gleich in der Nähe die alte Schule.
Und Ihre Pfarrkirche hat eine große Renovierung hinter sich. War das schwierig?
Für mich ein Neuland, wobei es wurde mir vom Herrgott oder von meinen Vorgesetzten schon immer wieder vorgegeben, wohin ich gekommen bin, musste ich immer wieder was sanieren, renovieren. Und das, also hier haben wir es in 8 Jahren Pfarrhaus energetisch saniert. Wir haben das alte Leichenhaus abgerissen, neu gebaut, Parkplatz errichtet, Dach auf dem Kindergarten schon ausgetauscht und jetzt war die Innensanierung der Kirche, jetzt warten wir noch auf die Außensanierung der Pfarrkirche. Ich hoffe, das wird schon dann meine letzte Baumaßnahme.
Ja, das Gelände ist natürlich wirklich sehr schön geworden. Ein großer Unterschied besteht zwischen diesem modernen Pfarrhaus und auch Gemeindehaus und der Kirche. Gab es da gar kein altes Haus, was da noch geeignet war?
Oh doch, aber das wirklich, da hat schon mein Vorvorgänger das alte Pfarrhaus und alten Pfarrhof eigentlich abgerissen und dann in den 70er Jahren neu gebaut. Er war auch sehr tüchtig auf diesem Gebiet, was Sanierungsmaßnahmen betrifft. Er lebt noch, Gott sei Dank, und er freut sich noch einigermaßen guter Gesundheit. Herr Pfarrer Franz Ristl, der bleibt noch eine ganz gute Erinnerung unter unseren Gläubigen und viele halten einen lebendigen Kontakt mit ihm.
Das ist schön, dass dieser Kontakt noch besteht. Bei der Wiedereinweihung der Kirche ist auch eine Reliquie von Ihrem Heimatpapst hier in die Kirche gekommen?
Ja, das war mein Wunsch und Gott sei Dank, der Pfarrgemeinderat hat auch diesen Wunsch mitgetragen, ganz gerne. Als ich noch in Rom studierte, dann habe ich den heute heiligen Papst Johannes Paul II. Persönlich kennengelernt, habe ich die Möglichkeit, zweimal in seiner privaten Kapelle Gottesdienst an seinem Altar zu konzelebrieren. Das war schon ein großes Erlebnis. Ich habe ihn früher natürlich schon gekannt, als ich im Lyzeum war. Da habe ich seine Gottesdienste noch besucht, als er dann zum ersten Mal nach Polen gekommen ist.
Und jetzt ist eine Blutreliquie von ihm hier in der Kirche oder was für eine Art von Reliquie?
Es ist vom Haaren, also ein Stück von Haaren ist es, ja. Sein.
Ja, wunderbar. Also so kann der heilige Papst Johannes Paul II. Auch hier in Tegernheim in der Diözese Regensburg verehrt werden, in der Kirche Mariae Verkündigung hier in dem Ort nahe der Bistumshauptstadt Regensburg. Das ist unsere Pfarrei der Woche. Hier werden wir am Freitagabend und am kommenden Sonntag den Gottesdienst feiern. Jetzt machen wir eine Musikpause und dann sprechen wir weiter mit Pfarrer Kunischewski über die Pfarrkirche Mariae Verkündigung. Willkommen zurück bei der Sendung zur Pfarrei der Woche. Heute aus Tegernheim im Bistum Regensburg. Sie hören Radio Horeb und wir stellen Ihnen immer gerne am Donnerstagmittag die Pfarrei vor, aus der wir dann am kommenden Sonntag den Gottesdienst übertragen. Wir haben uns schon unterhalten mit Pfarrer Andrzej Kunischewski, der hier seit 8 Jahren in Tegernheim Pfarrer ist. Und er hat uns schon einiges erzählt über seinen Weg von Polen nach Deutschland. Herr Pfarrer, wenn Sie 8 Jahre schon hier sind und die Kirche auch schon renoviert haben, dann kennen Sie sie sicher in- und auswendig. Können Sie unseren Hörern ein bisschen beschreiben, wie die Kirche aussieht, damit sie sich dann beim Gottesdienst auch da drinnen sozusagen vorstellen können, wo sie jetzt mitfeiern?
Ich bin nur Pfarrer, also ich kenne mich in den geistigen Dingen einigermaßen aus. Aber was die Sanierung, künstlerische Gestaltung und architektonische Lösungen und Vorschläge betrifft, Gott sei Dank bekommen wir immer eine gute Unterstützung vom bischöflichen Baureferat. Hier war tätig der Künstler Franz Steinberger aus München und als Architekt Michael Feil von seinem Büro in Regensburg. Und die brachten ganz schöne, gute Ideen für die Gestaltung dieses Gotteshauses. Was es gelungen ist, das ist, dass uns, dass die Kirche hat ihren Barockcharakter weiterhin behalten, obwohl wir ganz moderne Elemente eingebaut haben, vor allem liturgische Orte, das heißt Zelebrationsaltar, Ambo, Priestersitz, Evangelienpult oder Aufbewahrung für die Reliquien, Apostelleuchter.
Aus welchem Material sind diese liturgischen Orte?
Kirchenverwaltung, die natürlich auch beteiligt war an der Gestaltung des Gotteshauses zusammen mit der Kunst, mit dem Kunstausschuss unseres Bistums, hat sich dann entschieden für Bronze. Also das ist Bronze, ist kein schweres Material, leichter als Stein und deswegen wurde es gewählt. Deswegen wirkt das alles doch filigran und leicht und dominiert nicht in einer barocken Kirche. Wir haben doch eine Befürchtung, dass es mit Stein zu viel große Dominanz der neuen Elemente reingebracht worden wäre.
Was findet man denn noch barock in Ihrer Kirche?
Och, die ganze Ausstattung, Hochaltar, 2 Seitenaltäre mit allen Figuren. Dann haben wir auch Orgel, Prospekt von Orgel, das ist aus dem 19. Jahrhundert. Wir haben auch gotische Ausstattung, die Kreuzigungsgruppe an der Seite oder die Patronin unserer Pfarrei, Maria, die in den Barockaltar schon in der Vergangenheit reingebracht worden ist. Und vor allem aus der Zeit zwischen Romanik und Gotik haben wir eine schöne Darstellung des Christus als Pantokrator aus dem 12. 13. Jahrhundert, also zwischen Romanik und Gotik.
Alte und neue Elemente in der Kirche Mariae Verkündigung in Tegernheim. Fotos von dieser Kirche können Sie auch im Internet anschauen unter www.horeb.org. Finden Sie einen Beitrag über die Pfarrei Mariae Verkündigung in Tegernheim und ihre Seelsorger mit Fotos der Kirche und unserer Gesprächspartner. Ja, vielen Dank, Herr Pfarrer. Was ist denn typisch für die Pfarrei? Es gibt hier mehrere Gruppierungen, die eigentlich ganz guten Zuspruch finden. Zum Beispiel feiern wir jetzt am Sonntag das Anna-Fest. Das ist eine Frauengruppierung, die hier ihr Fest hat. Können Sie uns was über diesen Verein erzählen?
Das ist Frauen-Mütter-Verein, der ist ja schon über 100 Jahre, 140 Jahre besteht, gehört zu den Ältesten in unserem Bistum und war immer sehr aktiv in der Pfarrei in der Vergangenheit, und auch zur Zeit haben wir wirklich tüchtige Damen in meinem Alter und sogar jüngere, die als Team arbeiten, und ich finde Frauen- und Mütterverein eine große Unterstützung.
Was tut so ein Frauen- und Mütterverein in einer Pfarrei in der Oberpfalz? Was wird hier gemacht?
Ja, Frauen- und Mütterverein natürlich ist geschaffen für die Frauen, also man muss es auch die Freizeit gestalten, für die Gleichgesinnten. Das sind Ausflüge, gemeinsame Ausflüge, ob das ist in Weihnachtszeit oder im Jahresausflug, im Sommer. Aber sie hält Andachten, ganz konkrete Kochkurse, Nähkurse, Basteln. Und wenn ich ihre Hilfe brauche, es reicht wirklich nur, eine Bitte auszusprechen, das wird gemacht.
Geht es dann vielleicht um Kirchenschmuck oder auch um Pfarrfeste vorbereiten, meinen Sie sowas?
An der Pfarrfesten beteiligen sich alle Vereine, also nicht nur Frauen- und Müttervereine. Konkret denke ich, ist es auch, wenn wir die Dekanatskonferenz bei uns haben, dann natürlich Kuchen wird gebacken und Kaffee wird gekocht und das wird das bedient. Wenn Fronleichnam ist, es ist mir gelungen, wieder vier Altäre bei der Prozession einzuführen, zusammen mit dem Pfarrgemeinderat. Versuchen wir jedes Jahr einen neuen Prozessionsweg festzulegen, damit wir alle Teile unserer Ortschaft irgendwann dann erreichen. Einfach möchten wir unseren Glauben in allen Ecken unserer Gemeinde demonstrieren. Und da war auch Frauen- und Mütterverein auch unter anderem aktiv, neben Kolpingsfamilie, Marianische Männerkongregation, KAB, die Gestaltung der Altäre übernommen haben. Und außerdem Messner machen noch auch einen Altar.
Also es sind schon Leute, die Sie hier in der Pfarrei haben, mit denen man was anfangen kann.
Sicher. Ich bin also sehr zufrieden. Es gibt, wie in jeder Pfarrei, einen harten Kern von über 100 Leuten, die sehr aktiv sind, unterstützen das Leben der Pfarrei, gestalten das Leben der Pfarrei. Also kann man schon sehr zufrieden sein. Und die gute Kontakte zu den örtlichen, auch weltlichen Vereinen, das möchte ich betonen.
Mhm. Dieses Jahr war natürlich alles ein bisschen anders in dieser Corona-Krise. Ich habe gehört, Sie durften nicht mal die Osternacht feiern, aber das war ein Missverständnis. Wollen Sie das kurz erzählen, wie das war?
Ja, das war wirklich ein Missverständnis. Ein Polizeistreife ist gekommen und hat Gottesdienst dann uns untersagt, obwohl die Gottesdienste natürlich waren nicht verboten. Aber es gab auch eine Absprache mit dem Innenministerium in Bayern, dass es auch eine kleine liturgische Gruppe an diesem Gottesdienst teilnimmt, obwohl die Gottesdienste an sich selber nicht öffentlich wären. Und so haben wir das auch im Pfarrbrief angekündigt, auch in der Zeitung, eben Donaupost. Aber gerade der Beamte, der uns bis hier besucht hat, dreiviertel Stunde vor fünf, wahrscheinlich hat nicht alles dann gelesen. Jedenfalls, wir haben die Sache dann mit dem Präsident der Polizeistation in Neutraubling schon einen Tag später bereinigt.
Also Sie haben auch verziehen, dass Sie da gestört worden sind?
Verziehen ist zu ein großes Wort. Das war ein Missverständnis, und auch Polizeibeamten haben das Recht, nach einer langen Nacht müde zu sein.
Ja, und dann haben Sie also allein die Osternacht gefeiert. Wie war das für Sie? Das war doch bestimmt ein einmaliges Erlebnis, oder?
Na sicher, also wenn man es anfängt, Osternachtfeier bei ganz dunklen Kerzen in der Kirche, wo die Osterkerze alleine brennt, und singt man dabei Osterlied alleine. Natürlich, das ist was ganz Besonderes. Aber Ich habe es mir das nicht wegnehmen lassen und ich habe auch zu entsprechenden Zeitpunkten auch alle Kirchenglocken eingeschaltet.
Wunderbar, so war das Volk dann auch beteiligt. Ja, das Bistum Regensburg hat sich ja eigentlich schon früh bemüht oder auch lange bemüht, recht viel Gottesdienste hier halten zu können, trotz Corona-Zeit. Was ist so Ihr Fazit nach dieser Zeit? Was bleibt Ihnen?
Die Antwort ist es nicht so einfach. In der ersten Zeit habe ich es Eindruck gehabt, die Leute finden jetzt mehr Zeit für das Gebet. Obwohl wir keine öffentliche Gottesdienste gehabt haben, haben viele Leute die Kirche besucht zum privaten Gebet. Das hat man an der Zahl von Opferlichtern gesehen, an den Gebetsvorlagen, die aus der Kirche genommen wurden. Und wir müssen wir immer wieder nachlegen. Das war sehr schön. Ich war sehr, sehr positiv überrascht, dass viele Hefte, die Kirche für die Kinder für die Osterwoche gedruckt worden sind, das sind sofort dann vergriffen und da müssen wir wieder immer nachlegen. Ernüchterung kommt jetzt für mich mit dem Gottesdienstbesuch. Wir haben den zusätzlichen Gottesdienst eingeführt, eigentlich mit dem Gedanken, jetzt kommen viele Leute, da müssen wir allen die Möglichkeit schaffen, den Gottesdienst zu besuchen. Und bereits sind wir zwei weitere Gottesdienste einzuführen, wenn Bedarf da wäre. Aber den gibt es nicht. Also bin ich hier etwas enttäuscht, hätte ich es mit besserem Gottesdienstbesuch gerechnet, sodass ich zur Zeit dazu neige, dass wir nach der Corona-Zeit noch einen geringeren Gottesdienstbesuch haben werden. Die Leute gewöhnen sich doch jetzt zu Hause Gottesdienst zu verfolgen, wobei natürlich bei den älteren Personen, die auch kränklich sind, die Probleme mit der Schutzmaske haben, das kann ich ja sehr wohl nachvollziehen. Und wenn Sie mich die hören jetzt gerade, dann möchte ich Ihnen sagen, bitte nehmen Sie mir das nicht krumm. Es ist gut und schön, wenn Sie Gottesdienste auch bei Radio oder Fernsehen verfolgen. Aber wenn ich es beobachte, so viele noch junge, gesunde Menschen, die eigentlich woanders sich hintrauen, in dieser Zeit der Corona besuchen verschiedene Orte, Sportunternehmen, aber dann, wenn es um Gottesdienst geht, große Bedenken haben, dass sie sich anstecken könnten, das macht mich nachdenklich.
Ja, das ist selbstverständlich, das ist die Gefahr jetzt, dass der Gottesdienstbesuch dauerhaft abnehmen wird, aber ja, wir haben es uns nicht ausgesucht und wir müssen es jetzt tragen. Was ist Ihre Hoffnung so für die kommenden Jahre in der Pfarrei? Was wünschen Sie sich noch mal, abgesehen von der Außenrenovierung? Was haben Sie noch so am Herzen?
Naja, ein Christ muss immer aus der Hoffnung leben, also das kann jetzt nicht an verzweifeln. Wir werden natürlich uns weiter bemühen, das Wort Gottes unter die Menschen zu bringen und die Menschen dann zu gewinnen.
Vielen Dank, Herr Pfarrer, für dieses schöne Interview. Wir wünschen Ihnen einen schönen Urlaub. Am Freitagabend, also morgen Abend um 18.30 Uhr, hören wir uns wieder in Radio Horeb. Vielen Dank, auf Wiederhören. Willkommen zurück bei der Sendung zur Pfarrei der Woche. Sie hören Radio Horeb. Mein Name ist Solveig Faustmann und ich spreche heute mit den Seelsorgern der Pfarrei Maria Verkündigung in Tegernheim. Das liegt in der Nähe von Regensburg. Am Sonntag werden wir von hier den Gottesdienst um 10.30 Uhr live im Radio übertragen. Zelebrieren wir diesen Gottesdienst Pfarrvikar Basil Irutaja Sami. Sein Pfarrer Andrzej Koniszewski wird am Freitagabend einen Radiogottesdienst mit uns feiern, also morgen Abend um 18.30 Uhr, den Gottesdienst zum Sankt Christophorustag. Am Sonntag ist er in Urlaub und freundlicherweise hat sich Pfarrvikar Basil bereit erklärt, diesen Gottesdienst mit uns im Radio zu feiern. Und jetzt begrüße ich ihn auch noch zu unserem Interview. Grüß Gott, Herr Pfarrvikar.
Grüß Gott.
Herr Fabika, wir freuen uns sehr, dass Sie unser Zelebrant sein werden. Möchten Sie sich unseren Hörern kurz vorstellen? Wie alt sind Sie? Wann sind Sie zum Priester geweiht worden? Wo kommen Sie her? Wir sind neugierig.
Ich bin Pfarrer Basil Irutyasamy, jetzt Pfarrvikar als Pfarrvikar in Tegenheim seit letzten September. Ich bin 37 Jahre alt. Ich bin im 2010 als Priester geweiht, sozusagen 10 Jahre Priester. Seit letztem September bin ich als Pfarrvikar tätig hier in Tegenheim. Ich war in Innsbruck im Jahr 2016 gekommen und ich habe meine Magisterarbeit in einem Jesuitenkolleg gemacht. Ich habe in der Pastoralen Theologie die Magisterarbeit gemacht. Jetzt mache ich auch gleichzeitig mein Doktorstudium in Innsbruck. Das ist eine teilweise halbe Stelle Arbeit in dieser Pfarrei. Freue mich, hier zu sein.
Und wo kommen Sie her?
Ich komme aus Indien, aus Südindien. Die Bundesland heißt Tamil Nadu. Ich komme aus die Diözese heißt Sivagangai, mehr als 1100 Leute als Christen. Wir haben 80 Pfarreien in unserer Diözese, sozusagen mehrere Priester in unserem Diözese. Das ist eine große Gelegenheit für die indische Priester oder für die Priester von unserem Diözese als die Missionar oder als die Stellvertreter in die anderen Ländern als helfen.
Ah, Sie sind also als Missionar hier bei uns in Deutschland und das ist für uns sehr wichtig und sehr schön, dass wir auch indische Priester haben. Ihre Diözese hat also 100.000 Mitglieder, das ist ja auch nicht wenig. Kommen Sie denn aus dem Dorf oder aus der Stadt?
Ich komme aus dem Dorf, das heißt Timapati. Aber wir haben schon seit 5-6 Jahren zum die Stadt gegangen, wegen die verschiedenen Grundbedürfnisse in unserem Dorf.
Also die Stadt ist nicht weit weg?
Ja, nicht weit weg, 30 Kilometer.
Aha, okay. Und schreiben Sie Ihre Magisterarbeit und jetzt Ihre Doktorarbeit dann auf Deutsch?
Ich schreibe auf Englisch, aber die Vorlesungen und die Seminararbeit alles auf Deutsch.
Aber jetzt müssen Sie uns noch erklären, wenn Sie weiterhin Ihre Doktorarbeit in Innsbruck machen, wie kommt es, dass Sie dann hier in der Diözese Regensburg Dienst tun als Priester?
Ich möchte auch gleichzeitig die pastorale Erfahrung erleben. Gleichzeitig, weil ich auf Pastoraltheologie schreibe. Ganz Punkt zu sagen, ich schreibe über die Basisgemeinde. Wie kann die Basisgemeinde eine weitere Entwicklung als Nachbarschaftsgemeinde sein? Zurzeit in Indien, das ist sehr wichtig, dass die anderen zu wissen, um eine gute Beziehung mit den Nachbarn zu sein. Deswegen, ich schreibe über diese und möchte ich auch als Pfarrer in einer Pfarrei arbeiten, gleichzeitig die Erfahrung erleben. Das habe ich gedacht, das spielt eine große Rolle in meiner Arbeit. Auch auf die andere Seite, ich musste auch mein Studium unterstützen selber. Das ist auch eine große Herausforderung sozusagen. Dann habe ich die Diözese Regensburg gebeten, die Stelle bekommen. Gleichzeitig auch mache ich ein Studium.
Ja, wunderbar. Ist der Unterschied denn sehr groß zwischen Österreich und Deutschland?
Ja, wenn ich in Deutschland die Leute einfach treffen, sie sagen, sie sind sehr nett und hallo.
Sie sind offen in Deutschland.
Oh, ja. Genau, sehr oft. Ich bin seit 3-4 Jahren als Urlaubsvertreter. Ich habe in verschiedenen Vereinen geholfen. Deswegen die Erfahrung, dass ich mit den Leuten hier in Deutschland erlebt habe, finde ich sehr schön.
Ja, in Innsbruck sind Sie vielleicht ein bisschen Alpenbewohner, sind dann oft etwas zurückhaltender. Ja, aber schön. Das ist also Ihr Weg. Haben Sie sich das gedacht, dass Sie einmal nach Europa und nach Deutschland kommen, um da als Priester zu arbeiten?
Das ist wirklich sozusagen eine Traum, dass ich zu Europa kommen und zu arbeiten oder Studium machen. Das war ein großer Traum für uns. Ich habe 2 Jahre für diese Stelle gearbeitet oder vorbereitet, so Sachen.
Wo haben Sie denn Deutsch gelernt?
In Indien, ich habe bis A2 gelernt. Dann hier in Innsbruck bis B2 gelernt, aber wir konnten, das ist eine der großen Nachteile, oder weiß nicht, wie zu sagen das. Ich habe kaum oder wenige Leute getroffen. Das ist nicht mehr Gelegenheit, mit den Leuten zu reden und treffen. Und es gibt nicht mehr Gelegenheit da in Innsbruck, sozusagen. Ganz täglich, wir besuchen die Vorlesungen und wieder kommen zu unserem Haus, arbeiten selber. Das finde ich sehr schön in Deutschland, die pastorale Erfahrung erleben, die Leute zu reden und so weiter. Das ist eine große Hilfe.
Genau, wenn man nur Vorlesungen anhört, dann kann man natürlich schlecht selber sprechen lernen.
Praxis und Lernen.
Ja, die Praxis, genau. Wunderbar. Und jetzt sind Sie schon 10 Jahre Priester. Was haben Sie denn vorher gemacht in Indien?
Ja, die Ausbildung für unsere Priester in Indien, das dauert 11 Jahre nach dem Abitur.
Und Sie sind Diözesanpriester?
Ich bin auch Diözesanpriester, genau. Ja, nach unserem Abitur muss man 10 Jahre, unbedingt 10, 11 Jahre die Philosophie und Theologie studieren oder auch inzwischen die pastorale Erfahrung erleben. So, verschiedene.
So. Waren Sie schon Pfarrer in Indien?
Ja, ich war in 5 verschiedenen Pfarreien als Kaplan gearbeitet, in der Stadt, in den Dörfern und verschiedene Erfahrungen auch erlebt.
Und wie kam das dann? Hat der Bischof Sie einfach angerufen und hat gesagt, kommen Sie, ich schicke Sie jetzt nach Deutschland? Oder war das Ihre Idee?
Ja, das ist in unserem Diözese, die junge Priester, wenn sie 5 oder 6 Jahre als Kaplan gearbeitet haben, dann sie bekommen eine Gelegenheit, irgendwo die Studium zu machen. Oder wenn sie in eine bestimmte Richtung weiterarbeiten wollen, dann sie dürfen mit dem Bischof reden. Der Bischof ist bereit, sehr hilfreich. Das ist eine große, nicht nur wir studieren hier, auch wir helfen hier, aber wenn wir zurückgehen auch, wir nehmen verschiedene seelsorgerliche Erfahrungen hier, verschiedene Erfahrungen, die pastorale Erfahrung, das wir hier erleben haben, das hilft uns auch in unserem Diözese weiterzumachen. Das ist gut, sehr gut.
Also wir sind ja eine Weltkirche, aber sehen Sie das wirklich so? Ist das dieselbe Kirche in Indien? Ist das sehr ähnlich? Sind die Pfarreien dort ähnlich wie hier?
Ja, als Pfarrer zu arbeiten in Indien oder in Deutschland, für mich ist fast gleich, aber ein paar Sachen sind ganz unterschiedlich. Zum Beispiel in Indien ist das die Beziehung mit den Leuten, zum Beispiel die Pfarrer in die Pfarrei, er müsste immer verfügbar sein für die Leute. Es gibt keine bestimmten Fahrbürozeiten.
Ja, ich habe gehört, es gibt keinen Urlaub für Pfarrer in Indien.
Kein Urlaub, ja. Immer, die Pfarrer auf jeden Fall immer verfügbar sein. Auch es gibt keine Sekretärin oder etwas so. Alle, die Aufgabe gehört zum Pfarrer, er macht selber alles. Und sozusagen 24 Stunden verfügbar für die Leute, seelsorglich. Auf jeden Fall, die Leute können einfach anrufen, erfahren, wir brauchen eine Krankensalbung und so weiter, dann er muss auch gehen. Entweder er oder macht der Kaplan so.
Aber wie schaffen die Pfarrer in Indien das?
Ja, manchmal, das ist auch ein Nachteil, ohne Planung, ohne Anmeldung das zu machen. Aber die Leute brauchen das so, dass wenn etwas dringend ist, und sie rufen uns an, dann sofort die Priester muss dabei sein.
Ja, das freut sich ja die Leute hier in Deutschland auch, wenn sie sehr verfügbar sind. Gibt es eigentlich mehr Beichten in Indien?
Ja, das ist immer so wie hier in mancher Pfarrei, was ich erlebt habe. Vor dem Gottesdienst halbe Stunde muss man unbedingt die Priester in Beichtstuhl sein. Die Leute kommen, aber nicht viele, aber bestimmte Zeiten, zum Beispiel vor Weihnachten, im Fastenzeit. In Fastenzeit, wir haben Dörfer, wir haben einen Tag Einkehrtag. Manchmal machen wir 3, 4 Tage Exerzitien auch, die ganze Volk. Das ist eine große, schöne Erfahrung. Das ist sehr schön, mit den verschiedenen Leuten die Exerzitien zu machen.
Ja, das sollten Sie hier mal ausprobieren.
Ja, das ist bei uns ist die Leute sind sehr gewohnt mit der charismatische Exerzitien und so weiter. Hier, aber weiß nicht, ich habe auch ein paar Gruppen getroffen in Regensburg, die Leute, die charismatische Gebetkreise
Ja, stimmt. Im Bistum Regensburg wird einiges getan. Da gibt es einige Gebetskreise. Mhm. Ja, schön, dass Sie uns Ihre Erfahrungen berichten. Sie hören hier Radio Horeb, die Sendung zur Pfarrei der Woche. Und wir sprechen mit Pfarrvikar Basil Irutayasami, der hier aushilft, neben seinem Doktoratsstudium, um auch Erfahrung in Deutschland in der Pastoral zu sammeln und auch die Sprache besser zu lernen. Sie haben am Anfang gesagt, dass Sie ein Missionar sind. Denken Sie, dass Sie hier auch so angenommen werden als Missionar? Also ist Deutschland denn ein Missionsland?
Teilweise ja und teilweise nein. Ja, Deutschland ist auch eine Missionnation, weil wir lernen die Kultur zuerst. Wir lernen die Sprache und so weiter. Was die Leute hier brauchen, wie kann ich die seelsorgerliche Arbeit helfen? Das muss man lernen zuerst. Das ist nicht, was ich geplant habe, zu alles einsetzen, aber was die Leute wirklich brauchen, das muss man lernen. Das ist nicht einfaches nach und nach. Man lernt, die, sozusagen die Priester lernen das dann als Missionar, was sie brauchen, die Glaubens zu wachsen. Von unserer Seite als Priester muss man ganz nah zu sein, zu die Leute.
Wie halten Sie denn die Verbindung zu Indien, eigentlich zu Ihrer Familie, zu Ihrem Bischof, zu Ihren Mitbrüdern?
Ja, täglich rede ich mit meinen Eltern auch. Mein Bruder arbeitet als Elektrik-Ingenieur. Er ist ganz beschäftigt, ab und zu einmal in 2-3 Tagen rede ich mit meinem Bruder, aber täglich rede ich mit meinen Eltern, das ist sehr schön. Aber mit meinem Bischof, wir manchmal schreiben eine E-Mail, manchmal reden wir gerade, wie was passiert in Indien, wie die, besonders in die Corona-Krise, wie passiert die pastorale Tätigkeit. Das ist wirklich eine große Herausforderung, das schadet die ganze Gesellschaft, Wirtschaft und die Gesellschaft, das ist ein großes Problem. Ja.
Gut, da geht es uns wirklich allen gleich. Ja, wollen Sie uns zuletzt noch erzählen, wie es gekommen ist, dass Sie eigentlich Priester geworden sind?
Ja, ich habe mein Abitur und alle die Schule in einer Jesuitenschule gemacht. Täglich haben wir die Katechismus um eine Stunde. Damals haben zu uns die viele verschiedene Ordenspriester gekommen und haben sie die interessante Geschichte erzählt, die Heiligen und so weiter. Ich habe eine große Interesse für die Geschichte für die Heiligen. Oh, wie kann das er machen, Heiliger Antonius und Heiliger so und so weiter. Dann ich habe auch einen verwandten Priester, der zu uns sehr oft kommt. Und das ist, diese zwei sind die große Kraft oder Ermutigung für mich.
Also die Schule und der Verwandte.
Genau, verwandte Priester.
Sie haben gesagt, die Heiligen haben Sie fasziniert. Was ist denn Ihr Lieblingsheiliger?
Ja, mein Lieblingsheiliger ist Heiliger Antonius, weil jeden Dienstag, mache ich ein kurzes Fastenprogramm. Ich habe ein persönliches Programm. Auch am Abend mache ich ein kurzes Novena-Gebet für die Heilige Antonius. Vor Heilige Antonius ist mein Lieblings-Hetz Jesu. Mein Nachname, Irutayasami, das heißt Hetz Jesu.
Unglaublich, das ist ja schön.
Ja, das ist Irutayasami, heißt Hetz Jesu. Die ganze Familie, unsere Familie ist, wir mögen Hetz Jesu.
Das ist ja ein wunderbarer Name, den gibt es natürlich bei uns in Deutschland nicht als Nachname. Wunderbar. Ja, dann freuen wir uns auf den Gottesdienst mit Ihnen. Wir danken Ihnen, dass Sie uns hier im Radio Rede und Antwort gestanden haben und wünschen Ihnen für Ihren weiteren Dienst noch Gottes Segen. Und jetzt bitten wir auch Sie, dass Sie uns noch Ihren priesterlichen Segen geben, jetzt hier im Radio.
Ja. Jetzt segne Sie des allmächtigen Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Dankeschön. Aus Tegernheim verabschieden sich Solveig Faustmann und
Basil Irutayasami